Warum brauchte es genau jetzt so eine Konferenz wie Cable of Resistance?
Ja, wir leben schon länger eigentlich in einer Technokratie. Das bedeutet sowas wie die Dominanz technologischer Lösungen für alle Sorten von Problemen. Also Social Media, ChatGPT und Co. dominieren unsere Informationsbeschaffung und aber auch unsere Debattenräume. Aber was jetzt neu hinzugekommen ist, und zwar seit zweiter Amtszeit Trump, ist, dass Big Tech sich nicht mehr begnügt, solche Instrumente zur Verfügung zu stellen, die sehr, sehr viel Herrschaftsoptionen offen lassen, sondern dass sie selber ultrarechte Politik machen. Und das ist neu. Und das macht eigentlich notwendig, dass sich jetzt Widerstand viel, viel stärker noch konsolidiert.
Wenn wir uns das Manifest anschauen, das der Konferenz zugrunde lag, wird ja klar, es geht der Konferenz oder ging der Konferenz nicht um bloße Technikkritik, sondern ein wesentlicher Schwerpunkt war ja eine politische Kritik der bestehenden Machtverhältnisse. Wie würdest du denn diesen Kern der politischen Kritik in zwei oder drei Sätzen anschaulich machen?
Ja, Big Tech und die Jahresumsätze von Big Tech übersteigen tatsächlich das Bruttoinlandsprodukt ganzer Länder. Big Tech ist erfolgreich dabei, eine Erzählung in unsere Köpfe zu pflanzen, die da lautet, dass auch alle sozialen Probleme irgendwie technologisch lösbar sind. Und Big Tech wickelt aktuell demokratische Strukturen relativ erfolgreich ab und forciert eine eher rechtsautoritäre bis zu faschistoide Gesellschaft. Und diesen Umbau befeuert Big Tech massiv mit.
Welche politischen Strukturen würdest du beispielsweise anführen, die abgewickelt werden durch Big Tech?
Naja, eigentlich politische Debatte, soziale Debatte wird eigentlich umgewandelt in etwas, was nur noch technisch mediiert, nur noch technisch ablaufen kann. Und Big Tech sagt ganz offen, Demokratie hat abgewirtschaftet, ist viel zu langsam. Was wir vorschlagen, ist irgend so eine Art CEO-Monarchie, also etwas, wo ganz klar derjenige, der technisch was auf dem Kasten hat, der darf gesellschaftlich teilhaben. Die anderen sollen eher die Fresse halten.
Lars, wenn wir über digitale Infrastruktur sprechen, klingt das ja erstmal etwas trocken, technisch und irgendwie auch nicht greifbar. Aber wie du ja eben auch ausgeführt hast, geht es ganz wesentlich um Macht. Wer verfügt denn heute über diese Infrastruktur und was bedeutet das konkret für die gesellschaftlichen Verhältnisse? Du hast ja schon davon gesprochen, dass Big Tech mehr Umsatz macht, als das Bruttoinlandsprodukt überhaupt hergibt.
Na gut, du hast in der Anmoderation auch schon gesagt, das sind die Rechenzentren, die da so viel Energie verbrauchen. Das sind so die Kerne, auf die immer geschaut wird. Aber es sind zudem auch die digitalen Netze, also die Glasfasern, die unsere Kontinente durchziehen. Und hinter diesen Netzwerkbetreibern, eher unbekannte Namen, decken aber wieder die Big Tech-Unternehmen. Ja. Die kontrollieren die Datenströme und unterlaufen bereits jetzt das, mit so solchen Vorrangnetzen, das, was ursprünglich gegolten hat, nämlich der Grundsatz, alle Datenpakete werden gleichberechtigt durch die Netze geleitet. Und diese Erkenntnis, dass die Netze eigentlich der Ort der Macht sind, das verkennt so ein bisschen, wenn man so eine leicht orthodoxe marxistische Kritik heranzieht, die dann sich eher um die Maschinen, jetzt die Rechenzentren, kümmert und die nur in den Blick nimmt, das greift ein klein wenig zu kurz. Also die Macht steckt viel mehr in der Vernetzung. Und hier brauchen wir eine tiefergehende Analyse, wie wir sie vielleicht bei Tikkun in Kybernetik und Revolte finden oder aber auch aktualisiert jetzt in dem leider recht anspruchsvollen Buch von Anna-Verena Nostroff, Kybernetik und Kritik. Aber das sind Erweiterungen, die wichtig sind, um diese Netzwerkmacht überhaupt zu verstehen.
Das sind ja quasi Monopole, diese Netzwerkmacht. Und auf der Konferenz ging es ja auch um autonome oder selbstverwaltete Netzwerke. Wie realistisch ist es eigentlich, jenseits von Nischenprojekten solche Strukturen tatsächlich aufzubauen als Gegenmacht?
Also wir haben diese Nischen, genau. Ich würde sagen, in den sozialen Netzwerken ist Mastodon der Gegenentwurf, dezentral, keine Algorithmik, mit der Geld verdient wird. Das sind Nischenlösungen und wir haben leider damit zu kämpfen, dass es den sogenannten Netzwerkeffekt gibt, dass der Sinn und der Nutzen eines solchen sozialen Netzes abhängig ist von der Anzahl der Leute, die da drauf sind, also mir sozusagen viele Verbindungsmöglichkeiten gibt. Und das ist natürlich ein kleines Netz, kann gegen ein großes darüber nicht anstehen. Wir bräuchten sowas wie einen orchestrierten Massenwechsel, dass Leute sagen, wir haben von X, wir haben von Elon Musk und seinen faschistischen Anwandlungen genug. Wir wechseln jetzt tatsächlich in solch eine Alternative. Das bleibt extrem schwierig und bin nicht zuversichtlich, dass wir die Nische in den kommenden ein, zwei Jahren zur Massenalternative machen können. Und trotzdem ist die Nische unglaublich wichtig, um den Beweis anzutreten, es geht auch anders.
Was bräuchte es denn an gesellschaftlichen Bündnissen, um also über diese linken Strukturen hinauszukommen?
Ich glaube, es bräuchte mindestens die Erkenntnis, und zwar in einer großen linksliberalen Unterstützung, die Erkenntnis, dass wenn wir bei diesen kommerziellen Netzen bleiben, die jetzt ja maßgeblich betrieben werden von Leuten, die eher eine ultrarechte bis faschistoide Zukunftsvision haben, wenn also die Erkenntnis sich durchsetzen würde, dass unsere politische Öffentlichkeit sich darüber zersetzt und eine ganze Gesellschaft von innen zerstört wird, dann glaube ich, kann es auch eine breitere Unterstützung für diese Alternativen geben, die genau über diese kommerziellen und machtbewussten Lösungen hinausgehen.
Liegt hier nicht auch ein Stück weit ein Gefahrenpotenzial, dass der Fokus auf technische Gegenstrukturen politische Kämpfe verengt, also weg von breiteren sozialen Auseinandersetzungen hin zu eher spezialisierten oder sehr spezialisierten Szenen?
Ich finde, den gibt es immer und den kann man ja teilweise auch beim CCC, bei diesen großen Kongressen, sehr, sehr technikorientiert, kann man ihn auch feststellen, dass das leicht techy und nerdy wird und irgendwie bleiben wir dann in unserer Tech-Welt kleben. Und das fand ich auf der Konferenz hingegen eine richtig gute Erfahrung. Es gab eine fundamentale Gesellschaftskritik und die war so klar formuliert, dass eigentlich auch kaum ein Beitrag dahinter zurückblieb. Also, zwei Punkte. Wir müssen nicht nur KI, sondern auch den Kapitalismus überwinden. Und das war so eindeutig formuliert, dass kaum jemand hinter dieser hochgehängten Latte sozusagen zurückfiel.
Capulcio argumentiert, dass digitale Technologien nicht neutral sind, sondern Herrschaftsverhältnisse stabilisieren. Wo zeigt sich das heute? Wo können das unsere Hörerinnen und Hörer ganz konkret sehen oder spüren?
Das, was wir früher spüren konnten oder auch immer noch jetzt viele spüren können beim Fließband, die Übertragung auf heute ist dann die KI. KI als Wissensstaubsauger, der uns Fähigkeiten entzieht, weil wir uns sozusagen auch abhängig machen und weil Wissen aus dem Kontext gerissen wird und wir aber diesen Wissenszugang nur noch haben über ChatGPT und Co., die normale Standard-Google-Suche und auch Google-alternative Suche im Internet, die eher wissensbasiert ist und nicht sprachmodellbasiert ist, die wird mehr und mehr abgebaut, kriegen kaum noch sinnvolle Antworten und alles verengt sich auf diese großen KI-Sprachmodelle. Diese Entfähigung und Abhängigkeit, das ist das, wo wir alltäglich spüren, wie sich technologische Macht konzentriert.
Wo ist da das Problem? Ich vermute mal, ein Teil der Hörerinnen und Hörer hier von Radio Dreieckland nutzt ChatGPT und andere Sprachmodelle. Wo liegt da die Gefahr?
Die Gefahr liegt darin, dass wir eigentlich nur Antworten bekommen, die im Hegemon, also in Mehrheitsantworten bekommen. Und das, was wir früher noch hatten, wenn wir auch bei der Internetsuche mal über die ersten 30 Treffer hinweggescrollt haben und weiter unten gesucht haben, dann gibt es vielleicht auch die politisch abseitigeren, aber nicht weniger interessanten Beiträge. Und die haben es uns ermöglicht, einzusortieren, ob die ersten 2, 3 Suchtreffer nicht einfach eher machtorientierte Wissensproduktion war. Also wir hatten die Chance, selber herauszufinden, wie breit denn eigentlich das Debattenspektrum ist. Das wird uns jetzt hier weggenommen.
Viele Menschen fühlen sich ja von diesen Themen in ihrem Alltag ganz schnell überfordert, technisch, aber auch politisch. Wie können diese Debatten so geführt werden, dass sie anschlussfähig bleiben, jetzt nicht in ihrem Niveau absinken, aber so, dass dann mehr Menschen daran teilhaben und auch das kritische Potenzial, das hier notwendig ist, entwickeln werden?
Ich glaube, wir brauchen die spezialisierte Debatte, um Ideen zu entwickeln, aber wir müssen weg von den rein universitären Formaten. Also hin zu etwas, hin zu den Bewegungsteilen, in denen auch ganz konkrete Widerstandspraxis erdacht und ausgebrütet wird. Also ganz konkret, meiner Meinung nach muss eine antifaschistische Bewegung, Big Tech, als die aktuell irgendwie stärkste Kraft der Faschisierung, mit in den Fokus nehmen und explizit angreifen. Also muss auch da die Debatte geführt werden, nicht nur an den Universitäten. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für eine queerfeministische Bewegung. Auch da ist der Hauptopponent Big Tech, der so stark die Kräfte ungleichgewichtig verteilt im Netz, dass wir auch dort diese Debatte führen müssen und auch dort den Widerstand organisieren müssen.
Also das, was jetzt Cable of Resistance in Berlin in 3 Tagen gemacht hat, gewissermaßen transformieren und in die Gesamtgesellschaft einbringen?
Absolut, und aber nicht nur in die Gesamtgesellschaft irgendwohin, sondern explizit an die Orte des Widerstands tragen, also an die Gruppen, die sich eh schon mit dem Problem des Antifeminismus, mit dem Problem des Faschismus beschäftigen, um dort tatsächlich auch Handlungsoptionen zu entwickeln.
Wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, wo siehst du die wichtigsten Kämpfe im Bereich digitaler Infrastrukturen? Wo können Menschen sich ganz konkret einbringen?
Ich selbst komme ja also eher aus einer sehr, sehr radikalen und grundsätzlichen Herrschafts- und Technologiekritik. Da kann man sich auch einbringen, indem man sich sozusagen verweigert, die Datengefolgschaft verweigert, kollektiv Blockaden erdenkt und auch im übertragenen Sinne sozusagen Sabotage betreibt, eine Sabotage am Herrschaftsanspruch dieser übergriffigen Technologien. Aber das machen nur wenige Leute, weil es natürlich auch mit viel Entbehrung und gesellschaftlicher Nichtteilhabe verbunden ist. Was ich jetzt spannend auf der Konferenz fand, war, dass es aber auch ganz, ganz konkrete Gegenangriffe gab, die ausbuchstabiert werden. Und die finde ich unterstützenswert. Also, Frage, können wir Plattformen wie ImmoScout24, auf die meisten irgendwie von uns angewiesen sind, wenn sie eine Wohnung suchen, können wir die nicht irgendwie umgestalten, also explizit vergesellschaften oder runter vom Markt und so umbauen, dass sie tatsächlich den Wohnungssuchenden irgendwie hilfreich sein können und nicht den Profitinteressen der Plattformbetreiber. Und also Vergesellschaftung als ein Schritt im Hier und Jetzt, der aber nicht reformistisch gedacht ist, sondern explizit antikapitalistisch formuliert wird und so sozusagen auch eine Kraft formuliert, das System zu überwinden und das ganz konkret und exemplarisch werden lässt. Das fand ich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und früher hätte ich gesagt, Mensch, das könnte aber unsere Klarheit und Schärfe in so einer Art von Konkretion verloren gehen lassen. Da würde ich aber jetzt sagen, das ist vielleicht mittlerweile eine eher leicht arrogante Enthaltung, sich mit diesen Umsetzungspraktiken gar nicht beschäftigen zu wollen. Und jetzt würde ich es tatsächlich begrüßen, wenn wir solche Ansätze breit und in der linken breiten Unterstützung sozusagen gemeinsam diskutieren. Und vielleicht dann auch solche Fallen, wie sie auch bei anderen Enteignungskampagnen, Deutsche Wohnen enteignen und Co.
Was für Fallen?
Reformistische Fallen zu umschiffen, dass wir uns zu eng auf eine breite Akzeptanz kaprizieren, dass auf einmal vielleicht radikalere Lösungen und auch Aktionsbeiträge eher störend empfunden werden. Das hat es gegeben. Die müssen wir umschiffen. Die Breite müssen wir auf jeden Fall halten, um auch eine Wirksamkeit im Widerstand zu garantieren.
Was nimmst du persönlich aus Cable of Resistance mit? Ist da so etwas wie Hoffnung, dass die Dringlichkeit des Themas ja nicht nur erkannt worden ist von den Teilnehmenden, sondern dass dieser Diagnose auch Taten folgen?
Die Konferenz ist gestartet und das fand ich schon bemerkenswert. Da war eine Organisatorin, die hat sehr, sehr vollmundig gesagt, diese Konferenz ist keine Informationsveranstaltung, diese Konferenz ist eine Kampfansage. Und da dachte ich mir, wow, gut gebrüllt, Löwin, aber mal schauen, ob wir das auch irgendwie einlösen können. Und jetzt nach der Konferenz würde ich sagen, nee, wir sind noch keine Kampfansage, aber wir sind mit verdammt vielen Leuten, du hast schon in der Anmoderation gesagt, da waren bis zu 900 Leute da, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, auf eine Art Vernetzungstreffen plus gewesen. Und plus meine ich, dass tatsächlich mehr als nur Vernetzung entstanden sind. Also dass äußerst praxisorientierte Bewegungen erwachsen können. Und das haben wir schon mal erlebt. Also ich selber habe es erlebt in den 90ern, als aus einer solchen großen Zusammenkunft eine breite Bewegung gegen Gentechnologie entstanden ist. Und die hat es auch tatsächlich geschafft, über 2 Jahrzehnte hinweg, Gentechnologie gesellschaftlich zu diskreditieren. Also übertragen auf die jetzige Konferenz. Wir müssen auf jeden Fall noch wachsen. Wir sind noch keine echte Bedrohung für irgendwie das faschistische Zukunftsprojekt von Big Tech. Das gilt es natürlich zu werden. Aber was ich der Konferenz zugute halte, und das hatte ich nicht erwartet in der aktuellen Phase von Multikrise und eher fehlender linker Zuversicht, es gab einen breiten Willen, zusammen zu debattieren über alle Zersplitterungen innerhalb der Linken hinweg. Und das ist absolut bemerkenswert.